dann haben die Sparkassenfürsten auch gleich gesagt, nee, lass mal, das ist viel zu heikel, wir gehen da mal mit 5%, mach das mal ein bisschen gedämpfter. Weißt du, Christoph, wir sprechen ja so oft über Game Changer oder so, und ich glaube, da ist wirklich einer. Das wird super spannend. Davor haben die doch die Kooperation mit den Finanzgruppen bekannt gegeben.
Genau, finde ich einen sehr spannenden, smarten Move. Jeder Berater muss ja dann auch fit sein. Was gibt es da für Förderungen? Was gibt es da für Partner im Hintergrund? Wer positioniert sich da wie? Da geht es auch ganz viel um die Brand am Ende.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los. Moin Malte, grüß dich.
Moin Christoph, wie geht's denn?
Mir geht's gut. Ich war letzte Woche viel unterwegs bei 37 Grad, war in Berlin, war in Frankfurt, 5 Tage am Stück unterwegs. Du warst ja auch unterwegs. Wo hat's dich hin verschlagen?
Ich war erst in Stuttgart und bin dann Donnerstag weiter nach Frankfurt und da haben wir uns dann getroffen.
Genau. Was hast du in Stuttgart gemacht?
Ich war in Stuttgart eingeladen auf eine Verleihung eines Literaturpreises. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, dass der Hanse-Miet-Preis, der zeichnet jährlich die besten Reportageleistungen aus, bewertet Reporter und Fotografen oder Fotografin gleichermaßen. Und das findet in Fellbach bei Stuttgart statt. Da ist der kleine Verlag zu Hause und das war eine sehr, sehr nette Preisverleihung mit Bürgermeisterin im Bürgermeisteramt da. Und danach ging es noch in eine kleine Weinwirtschaft. Davor war ich noch bei der LBBW. Mhm. Und da habe ich mit Guido Rolfing gesprochen. Der ist Head of Product Sales für die Private Markets. Und das wird jetzt ganz spannend bei der LBBW, weil die zusammen auch mit der BW Bank jetzt ins LTIF-Geschäft reingehen. Hat sich ein bisschen gezogen, jetzt geht's los. Zielgruppe sind die Sparkassen. Und es soll ein Multi-Asset-LTIF werden mit einer Risikorendite so bei 5% herum.
Ja, viel aufregender kannst du das ja in der Sparkassenwelt auch nicht machen.
Nee, das hat der auch erzählt. Das ist ganz lustig. Die machen natürlich auch viel Education gerade, schulen die Berater intern wie extern. Und er hat auch einige Arbeitskreise bei der Sparkassenakademie besucht. Und als denn da ist, auch erst hieß so, ja, wir gehen da irgendwie mit ein bisschen mehr Zug ran, so 7-10% PA, dann haben die Sparkassen Fürsten auch gleich gesagt, nee, lass mal, das ist viel zu heikel, wir gehen da mal mit 5%, mach das mal ein bisschen gedämpfter. Und auf die Frage von mir, wo es sich denn besser ausgeht beim Elternabend oder im Arbeitskreis der Sparkassenakademie, musste er auch ein bisschen schmunzeln oder so, aber es geht sich schon bei beiden Events gleichermaßen. Es gibt viel immer zu besprechen.
Das glaube ich definitiv. Ich war 3 Tage in Frankfurt. Ich war am ersten Tag bei BlackRock, habe da vorbeigeschaut, habe den Omar Mufti getroffen, hat auch eine bewegende Vita, der war glaube ich auch, der wohnt in Genf. Der war aber auch in London schon, der war auch schon in Hongkong, also ist gut rumgekommen. Und der, ja, der ist für alles, ich sage jetzt mal, die Satelliten zuständig, also auch für alles, was du so ein bisschen als Beimischung reinpackst. Unter anderem haben wir ganz viel über Thematics gesprochen. Das ist ja gerade das große Thema. Nachdem alle in Rüstung investiert haben, ging es dann ja in Halbleiter und nach Halbleiter ging es jetzt in KI und jetzt geht es ja gefühlt in
Space.
Space, ja. Und dann kam, Space war auch der Aufhänger, die sind ja jetzt auch mit einem Space-ETF am Start. Und jetzt ist wahrscheinlich das nächste Ding, keine Ahnung, Quantencomputer. Und da haben wir ein bisschen drüber gesprochen, wie BlackRock sich aufstellt, welche Themen sie nehmen, wie er überhaupt auf diesen ganzen Markt guckt, wie auch, weil, keine Ahnung, gefühlt gibt es mittlerweile 20 Defense-ETF, wie man sich da überhaupt noch voneinander unterscheidet. Also das war eigentlich ein sehr interessantes Gespräch, kann man bald auch auf Das Investment mehr nachlesen. Ansonsten habe ich mich da von Hochhaus zu Hochhaus gekämpft, einfach weil da die Klimaanlage sehr gut funktioniert hat, da im Opernturm bei der UBS und bei BlackRock, da im Klimatower unten in dieser Marmor-Lobby. Da hätte ich eigentlich den ganzen Tag bleiben können.
Ja, herrlich, da hast du so bequeme 14 Grad.
Ja, genau, da hast du fast gefroren drin, da konnte ich einen Sakko anziehen.
Und draußen wurde gefeiert währenddessen, oder?
Draußen wurde gefeiert, abends war ich auf dem Opernplatzfest, da hat mich auch der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin sicherlich auch gesehen. Ich muss zugeben, ich war nicht mehr ganz nüchtern, wie sagst du dann immer schön, den Helm lackiert, oder? Was gibt es noch an Formulierungen?
Helm lackiert haben wir gesehen, den Dachstuhl geflutet.
Das Batterie abklemmen.
Ja.
Oder die Festplatte formatiert. Nee, ganz so schlimm war es nicht. Aber es war sehr nett und bei 37 Grad wirkt das natürlich auch sehr schnell. Aber das bin ich eigentlich jedes Jahr ganz gerne auf dem Opernplatzfest, weil du einfach auch wirklich viele da triffst.
Du triffst viele, du triffst die auch immer in ganzer Teamstärke. Das finde ich ganz nett. Ich weiß auch, dass Kollegen von Natixis, die sind da alle zusammen dann hingegangen. Da hat man sich dann kurz gesehen. Und ich finde das eine so kurzweilig nette Geschichte, aber es war halt schon brutal heiß.
Ja, definitiv. Ich saß da auf der Oper oben an den Steinen und die waren halt einfach bockwarm. Also wenn du da gesessen hast, hat von unten die ganze Zeit schön gewärmt. Ansonsten, wen habe ich da noch getroffen? Ich war bei der Deka. Da gibt es bald auch mehr zu hören hier im Podcast. Da möchte ich noch gar nicht so viel vorwegnehmen. Und bei Franklin Templeton war ich. Da gab es auch ein paar Hintergrundgespräche. Die hat noch Besuch aus den USA da. Den Christian Machtz habe ich auch getroffen, den Leiter vom Deutschland- und Österreich-Geschäft. Du warst ja auch später dazugekommen, hast noch den Martin Stenger auch länger getroffen, richtig?
Richtig, aber sag mal, wenn du schon da warst, da wurde doch auch unmittelbar davor haben die doch die Kooperation mit Finanzguru bekannt gegeben.
Genau, finde ich einen sehr spannenden, smarten Move. Also Finanzguru ist ja so eine App, die ja deine ganzen Finanzen trackt und auswertet und das organisiert, keine Ahnung, so viel Geld gibst du für Entertainment aus, so viel für Restaurants, für Hobbys und so weiter. Nutzt du das?
Nein.
Ich habe es mal ausprobiert, hat mich damals noch nicht so überzeugt, aber bin da auch ein bisschen raus. Aber die haben 3 Millionen Kunden in Deutschland, das ist echt viel. Und Franklin Templeton hat da jetzt eine exklusive Zusammenarbeit, dass die ab 1.1. das Altersvorsorgedepot quasi darüber betreuen. Also dass die der Investmentpartner im Hintergrund sind. Sehr spannend und das zeigt auch, dass dieses Thema Partnerschaften sich aufstellen für das Thema Altersvorsorgedepot gerade in Frankfurt sehr dominiert. Also gefühlt jedes Gespräch, was wir da eigentlich hatten, hat sich irgendwann um das Altersvorsorgedepot gedreht.
Ganz genau. Und ich habe ja, du erwähntest ihn gerade, ich habe ja Martin Stenger dann auch wieder gesehen. Der war sehr lange auch bei der UBS ein echter Experte, was Unit Linked und Versicherungslösungen auch angeht. Und was das Altersvorsorgedepot angeht, ist das sicherlich einer der profundesten Kenner der ganzen Szene.
Absolut. Und da geht ja rein, dass du nicht nur, ich sag mal, am Ende 3 ETFs irgendwie zusammenmantelst und sagst, das ist jetzt ein bisschen Aktien, ein bisschen Anleihe und irgendwie Gold drin, so, sondern du brauchst ja auch am Ende die ganze Expertise, was das in der Lebenserwartung heißt, diese ganze Versicherungsphase. Das ist ja auch alles nicht so trivial bei dem Altersvorsorgedepot. Und da merkst du gerade, dass sich da ganz viel Know-how reingeholt wird, dass so Vertriebspartnerschaften gebildet werden, diese ganze technische Lösung im Hintergrund, also jeder Asset Manager, wenn du mit denen da länger redest, redet da eigentlich gerade drüber.
Wir sind dann ja noch weitergezogen.
Genau.
Zum Sommerfest der DWS.
Oder Mediensommerfest, also in dem Fall waren ja viele Journalisten da.
Nur Journalisten.
Genau.
Und davor, bevor es ein Glas Wein und ein bisschen Fingerfood gab, hat sich Stefan Hoops zu uns gesetzt quasi, zu gut. Wie viel waren da, wie viele Redakteure oder Journalisten?
15, 20.
15, 20, so die üblichen Verdächtigen waren alle da.
Genau, was ich aber gut fand, war on the record und er hat auch wirklich komplett Rede und Antwort gestanden. Also man konnte alles fragen, gab auch nichts, was irgendwie ausgeklammert war oder so. Ja, auch das hat sich natürlich ein Stück weit darum gedreht. Viel ging es um das Thema Marge, also Xtrackers, die ETF-Marke von der DWS, die legt ja gerade enorm zu, die wachsen ja wirklich unglaublich. Und natürlich ist ja einerseits beeindruckend das Wachstum, aber so ein ETF hat halt natürlich weniger Marge als jetzt so ein Top-Dividende oder der DWS Deutschland. Und da hat er so ein bisschen erzählt, wie das bei der DWS intern ist, aber auch wie er so auf die Branche blickt, auf das ganze Thema M&A, also diese ganzen Merger angesprochen, die es da dieses Jahr gab, wie es da bei der DWS aussieht. Was hast du noch mitgenommen aus dem Gespräch?
Ich habe noch mitgenommen, und das finde ich einen sehr interessanten Angang, den Interessenskonflikt. Er ist ja bei der Deutschen Bank im Vorstand. Die Deutsche Bank selber ist Großaktionärin bei der DWS.
80% der Anteile, genau.
Richtig. Und er ist eben auch CEO der DWS, also Vorstandssprecher da auch, Vorstandsvorsitzender. Und da geht es natürlich darum, ob es manchmal Interessenkonflikte geben kann, wenn er innerhalb des Vorstands der Deutschen Bank dann über die DWS entscheiden muss. Und dann machte er einem schon unmissverständlich klar, dass er immer für die DWS ist. Und in Themen, wo die Deutsche Bank so ein bisschen im Endeffekt gegen ihn entscheiden könnte, würde er sich dann auch der Stimme enthalten.
Genau, und er sagt aber auch, das sind ja nicht alles Themen, die da im Vorstand besprochen werden, sondern mitunter auch auf anderen Ebenen. Aber fand ich ein sehr interessantes Thema, was ich so noch gar nicht drüber nachgedacht hatte.
Richtig, das ging mir genauso.
Und ansonsten ging es da natürlich auch ein bisschen um aktive ETFs. Da ist die DWS noch nicht mit Xtrackers, glaube ich, so stark unterwegs, wie das jetzt andere sind. Da denke ich jetzt, keine Ahnung, bei BlackRock ist das Thema wachsen, Goldman Sachs ist das Thema wachsen, Robeco, also da geht es ja bei vielen, Fidelity und Co., die das schon sehr, sehr offensiv spielen. Das ist bei Xtrackers, glaube ich, noch nicht ganz so präsent, aber sicherlich wird das da auch zunehmen. Ist aber auch natürlich im Verhältnis, glaube ich, 3% vom deutschen Markt erst, während das in den USA schon 12 sind. Ja. Franklin Templeton zum Beispiel, weil wir die eben hatten, die positionieren sich deutlich stärker schon in diesem Segment. Und auch beim Sommerfest der DWS im Anschluss, da waren dann auch die Portfolio-Manager, Managerinnen da. Da war zum Beispiel auch die Tanja Siegrist, die wir hier erst vor kurzem im Podcast hatten.
Die in Haag war da.
Die in Haag, genau, die ja jetzt auch dort aufgestiegen ist. Mit ihr hatte ich ja auch schon mal über Japan gesprochen als Markt. Da geht ja auch gerade einiges generell in Asien. War es sehr spannend. Mit dem Simon Klein haben wir gesprochen. Der hat ja jetzt auch eine neue Rolle. Und auch da fällt es auf, was man mit mehreren dort beobachtet hat, dass es ja, ich sage jetzt mal im Anführungsstrichen, ein Comeback der IFAs gibt. Der IFA wird wieder ein bisschen relevanter für die vielen großen Player. Einfach, weil das Altersvorsorgedepot jetzt so eine große Unbekannte ist. Ich habe letztens gelesen, jetzt irgendwie die Bandbreite, die erwartet ist zwischen 400.000 Depots und 8 Millionen Depots im nächsten Jahr. Das zeigt natürlich auch, dass alle noch irgendwie im Nebel stochern. Aber fraglos ist es eine große Zahl, die da eröffnet werden kann.
Ja, absolut. Und wir machen das ja jetzt auch schon ein paar Jahre, Christoph. Und wir unterhalten uns ja auch oft über so ein Stück weit diese Verteilungskämpfe im Asset Management. Es sind ja im Endeffekt wirklich nur die Krümel, die von links nach rechts geschoben werden. An den Rest des Kuchens ist man ja auch mit Riester nie wirklich rangekommen. Und jetzt ist das ja auf einmal quasi fast sowas wie der Urknall des Sparens. Und wir haben das ja selber für uns am Abend auch ausgerechnet, was man da für eine Rendite in Anführungsstrichen geschenkt bekommt. Man wäre ja bescheuert, wenn man es nicht macht.
Naja, gerade die Fördersumme sind ja über 500 Euro im Jahr, die man kriegt. Wenn man dann noch ein Kind hat, sind es auch nochmal 300 Euro on top. Also bei zwei Kindern sind das nochmal 600 Euro, die man hat. Das summiert sich schnell auf. Das musst du erstmal im normalen Kapitalmarkt machen. Und interessant ist natürlich, dass das jetzt erstmal am Anfang, denke ich mal, wird das in den ganzen Standarddepots und so wird das sowieso viel um ETF-Lösungen gehen. Du hast ja auch diesen Kostendeckel von 1%. Wie ich unsere Branche kenne, wird da auch noch irgendjemand sich natürlich das Altersvorsorge Premium Plus überlegen, wo noch ein paar aktivere Bausteine drin sind und das zusammenstellen. Aber wenn man das mal weiterdenkt, da wird es ja sicherlich auch in 1, 2, 3 Jahren wird das noch mehr in Richtung Multi-Asset gehen, vielleicht auch Private Market noch drin. Also das ist ja nur eine Türschwelle und da kommen ja jahrelange Zahlungsströme. Wenn sowas einmal aufgesetzt ist und du noch diese Förderung mitnimmst über 15 Jahre mit den Kindern etc., das schaltest du ja nicht einfach einmal ab.
Ach, weißt du, Christoph, wir sprechen ja so oft über Game Changer oder so und ich glaube, da ist wirklich einer. Das wird super spannend und
also einige Asset Manager, mit denen ich gesprochen habe, die sagten, das ist eigentlich das Wichtigste, was da seit 25 Jahren in der Branche passiert ist.
Guck an. Wie, Christoph, das ist ja, du sagtest ja auch selber, ein sehr stark IFA-getriebenes Thema. Wie geht ihr das Thema denn redaktionell an? Weil es hat ja auch viel mit Education im Zweifelsfall zu tun.
Wir haben da immer mal natürlich News aufgegriffen, wo das jetzt so auf die Bahn ging. Wir haben auch eine Übersicht, so das sind die Altersvorsorge-Depot-Produkte. Wir gehen jetzt auch noch ein bisschen mehr, dass wir da ein paar mehr Deep Dives aufgreifen. Aber das fand ich auch eine interessante Beobachtung dort vor Ort, dass ganz viele sagen, okay, jetzt gehen ja bald die Sommerferien los. Ich weiß nicht, wann es in Frankfurt ist, aber wahrscheinlich ähnlich wie hier im Norden, dass das jetzt in 2, 3 Wochen sicherlich...
Ich glaube sogar, die haben schon.
Das kann auch sein. Genau, hier in Hamburg ist jetzt ja auf jeden Fall die letzten Tage laufen gerade an und dann geht es da in die Sommerpause. Und nach der Sommerpause wird es dann aber losgehen. Wir werden das auch im Oktober, ich glaube, da spoilere ich jetzt nicht zu viel, auch für die Mitbewerber, dass wir das im Oktober aufgreifen werden, das Thema. Wir wären ja auch komisch, wenn wir es nicht tun würden. Dass einfach das natürlich ein wichtiges Thema wird. Ja, wie du sagst, da geht es ja auch ganz viel um Education, weil jeder Berater muss ja dann auch fit sein. Was gibt es da für Förderungen? Was gibt es da für Partner im Hintergrund? Wer positioniert sich da wie? Da geht es auch ganz viel um die Brand am Ende, weil wenn du jetzt irgendwie Beta ist ja nur noch eine Massenware draußen. So. Also, dass du irgendwo einen Index abbildest, das macht ja jeder irgendwie ähnlich, sondern dass du auch wirklich, für was für eine Lösung stehst du da? Hast du da einen guten Track Record? Kannst du auch mit diesen Werten vorhin das Thema Versicherung, kannst du das alles abbilden? Da geht es ja auch um ganz viel Trust und den hast du über Branding. Also ich glaube auch, dass das natürlich, das wird auch ein bisschen Lautstärke haben im Herbst, glaube ich schon.
Ja, gut so. Christoph, was machst du in den Sommerferien?
Was mache ich in den Sommerferien? Wir werden in den Sommerferien hier wahrscheinlich auch ein bisschen arbeiten, gehe ich mal von aus bei einigen Sachen. Im Urlaub selbst werde ich nach Billund fahren. Was ist in Billund?
Lego.
So ist es. Ich fahre ins Legoland und ein bisschen drumrum. Natürlich auch. Ich war noch nie da, bin mal sehr gespannt drauf. Bin ansonsten immer nur in diesem Lego Discovery Center, was es auch in Berlin gibt und hier in Hamburg. Meine Kids sind gerade sehr heiß auf Lego.
Ach witzig, wir sind da in den Maiferien dran vorbeigefahren. Da hatte das große Legoland noch nicht offen. Da ist ein kleines Discovery Center auch dabei. Das macht Spaß.
Ist Lego bei deinen Kids noch angesagt?
Nein, nicht mehr. Wir haben die großen Geschichten einmal fertig gebaut. Ich habe ja auch einmal, haben auch an der Titanic gesessen, also die richtig großen Dinger. Das macht schon Spaß. Die Kinder kommen da zur Ruhe und puzzeln da wunderbar dran rum. Aber aktuell nicht, nee. Eher jetzt Sport.
Wir haben letztens das Sonnensystem gebaut. Bei Sport habe ich zumindest einmal die komplette Kollektion von Lego Formel 1 zu Hause. Also gefühlt stehen 30 von diesen Wagen in meinem Wohnzimmer rum.
Klasse.
Und ihr?
Die Kinder gehen in den Feriencamp erstmal 2 Wochen, dann habe ich mit meiner Frau so ein bisschen Ruhe, dann juckeln wir ein bisschen weg und dann fahren wir noch für ein paar Tage an den Schliersee und gehen da wandern.
Ansonsten ist vielleicht auch noch ein bisschen Zeit hier und da mal zum Lesen, da habt ihr ja auch immer ein Servicestück, richtig?
Genau, wir machen immer mit JP Morgan 2 Servicestücke, wenn du so willst, das literarische Ergüsse einmal zu den Sommerferien und einmal zu Weihnachten und da arbeiten wir immer ganz toll mit der lieben Annabelle Düchting zusammen. Und das Team rund vom Portfolio-Management bis zum Sales und der Kommunikation schickt uns da immer ihre Lieblingsbücher und was am Strand oder bei der Wanderung auf jeden Fall nicht fehlen darf.
Genau, scrolle ich auch mal durch, einfach um so ein bisschen Inspiration zu haben, weil sonst muss ich zugeben, bin ich nicht so auf dem aktuellen Stand, was gerade so in den Bestsellerlisten rumgeht. Mein Stapel zu Hause an Büchern, die ich gerne lesen möchte, aber nie schaffe, wächst eigentlich. Aber das ein oder andere höre ich ab und zu mal per Hörbuch. Was es auf jeden Fall nicht gibt diesen Sommer, kann man sagen, ist bei uns eine Sommerpause. Also wir senden munter durch, richtig?
Ja, Pausen können andere machen.
Sehe ich auch so.
Wir senden munter durch und schauen, dass wir auch die Frequenz von 2 bis 3 Mal pro Woche halten. Und das wird ja auch nur unseren hochinteressanten Treffen mit den Leuten nur gerecht. Christoph, ich habe noch eine Aktivität, die ich gerne hier noch loswerden möchte. Wir machen mit M&G wieder zusammen ein Paddle-Turnier. Und wir gehen durch 4 Städte. Das wird richtig geil. Wir starten Ende Juli in München und sind dann noch in Zürich, Köln und in Frankfurt. Und ich möchte auch hier unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer herzlich dazu einladen, sich bei unseren Paddle-Turnieren anzumelden. Das wird eine richtig geile Sommergeschichte.
Den Link packen wir in die Shownotes.
So machen wir das.
Wunderbar, dann würde ich sagen, das war mal unser Update der letzten Woche und wir wünschen
gute Unterhaltung, gebt uns 5 Sterne, dann treffen wir weiterhin so hochinteressante Menschen und führen so nette Gespräche.
Und in der nächsten Folge gibt es wieder ein Gastgespräch.
Schönen Tag.